Bibelimpuls Online, der Podcast für ein Leben mit Christus.
Eine halbe Stunde zum Nachfühlen und Nachdenken mit Klaus Dripke, Prädikant der Evangelischen Kirche im Rheinland. Folge 287, Matthäus 12, 33 bis 37.
Faule Früchte, faule Wörter. Dürfen wir überhaupt nichts mehr sagen? Haben Sie schon mal in einer Aufwallung der Gefühle Dinge gesagt, die Sie besser nicht gesagt hätten? Ist es Ihnen hinterher leid gewesen oder haben Sie zumindest so getan, als ob es Ihnen leid täte? Haben Sie Ihre Worte ehrlich bedauert oder eher nur die unangenehmen Folgen? Haben Sie mit der Wirkung Ihrer Worte gerechnet? Jesus jedenfalls warnt überdeutlich vor dem, was unsere Worte anrichten können, insbesondere auch für uns selbst. Hören wir ihm einmal zu. Im Matthäusevangelium, Kapitel 12, Abvers 33, da sagt Jesus: Nehmt an, ein Baum ist gut, so wird auch seine Frucht gut sein. Oder nehmt an, ein Baum ist faul, so wird auch seine Frucht faul sein. Denn an der Frucht erkennt man den Baum. Ihr Otterngezücht, wie könnt ihr Gutes reden, die ihr böse seid? Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus seinem guten Schatz. Und ein böser Mensch bringt Böses hervor aus seinem bösen Schatz. Ich sage euch aber, dass die Menschen Rechenschaft geben müssen am Tage des Gerichts von jedem nichtsnutzigen Wort, das sie reden. Aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden und aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Zu wem sagt er das? Ja, zu den Pharisäern. Nämlich, die haben zuvor behauptet, dass Jesus mit Hilfe des obersten Teufels heilt. Und das ist so eine typische, ja, sagen wir mal, bösartige Unterstellung, wie wir sie heute auch kennen. Das ist der Versuch, so Skepsis in die Herzen der Umstehenden zu säen. Und das ist ganz typisch. Das ist dasjenige, was in den Medien so selbstverständlich, auch in den sogenannten sozialen Medien, so verbreitet ist, nämlich eine Diffamierung durch konstruierte Lügen. Fakes, sagt man modern jetzt dazu. Ja, das Motiv für solche Sachen kennen wir, das ist Hass und Niedertracht. Und jetzt schauen wir uns mal das Gleichnis von Jesus an. Eigentlich sagt er: Willst du wissen, wie die Qualität eines Baumes ist, so prüfe seine Früchte. Ein fauler Baum bringt nur faule Früchte. Und damit kennzeichnet er ihren Charakter. Er sagt das noch in einem viel deutlicheren Wort. Er bezeichnet sie als Otterngezücht. Ja, diese Ottern, das sind die Schlangen, also nicht diese Säugetiere, sondern die Schlangen, eigentlich sind das Vipern. Und die sind praktisch immer giftig, mehr oder weniger. Und solche Schlangen haben ja gespaltene Zungen und das ist ein gutes Symbol für gespaltenes Reden, also für Lügenmaul. Können die Schlangen natürlich jetzt nichts dafür, aber sie sind ein gutes Symbol dafür. Und Jesus sagt ganz deutlich: Ihr seid eigentlich unfähig, Gutes zu reden. Warum? Weil in eurem Innersten, in eurem Herzen also, Böses ist. Ihr seid voller Hass, voller Neid, voller Niedertracht. Und damit ist automatisch alles Reden von diesem Innersten eures Herzens erfüllt. Das ist die Frucht eures Herzens. Das gilt für jeden. Jeder offenbart in der Rede, die er von sich gibt, in den Worten, die er von sich gibt, er offenbart das, wovon er erfüllt ist. Gutes oder Böses. Alles nehmen wir halt aus dem, was wir in uns angesammelt haben. Unseren sogenannten Schatz. Jetzt könnten wir uns natürlich fragen, warum macht er denn so ein Gedöns um Worte? Sind Worte wirklich so wichtig? Sind nicht die Taten, was wir tun, viel wichtiger als die Worte? Sind Worte nicht Schall und Rauch? Kann doch alles mal passieren, dass man im Brass irgendwas raushaut, was man gar nicht gesagt haben will. Aber Jesus nimmt die Worte offensichtlich sehr, sehr wichtig. Er warnt sogar. Er warnt, dass wir alle für jedes Wort, das wir gesagt haben, Rechenschaft ablegen müssen. Für jedes Wort. Wobei es jetzt hier um die unnützen Worte im Wesentlichen geht. Wow. Das hört sich etwas gefährlich an. Natürlich übertrieben, können manche sagen. Warum ist das dann für ihn so unendlich wichtig? Dann schauen wir uns doch mal unser Leben an. Und dann werden wir feststellen, dass wirklich absolut der überwiegende Teil unseres Handelns und vor allen Dingen also auch unseres moralisch relevanten Handelns durch Worte geschieht. Das normale Handeln durch unsere Hände, da kommt das Wort ja her, ist ja meistens neutral. Wir bewegen Dinge, wir ziehen uns an, also bewegen die Kleidung über unseren Körper, wir machen Türen auf, wir setzen uns ins Auto, wir bewegen das Steuerrad, wir drücken auf Knöpfe, wir bewegen Schalter, wir verwenden Werkzeuge. All die Dinge des normalen Handelns sind vergleichsweise moralisch neutral. Aber Worte praktisch nie. Sie haben immer eine ganz andere Wirkung. Sie sind immer in der Art und Weise, wie sie wirken, bedeutungsvoll. Und es gibt eigentlich keine bedeutungslosen Worte, denn wir sagen nur Worte, wenn sie Bedeutung haben sollen. Wobei jetzt die Worte nicht nur das, was wir sagen, sondern auch das, was wir schreiben, natürlich Worte sind. Das ist immer eine starke Einflussnahme auf andere Menschen. Wir versuchen mit Worten andere Menschen zu erreichen, und zwar so, dass wir auf sie Einfluss nehmen. Mit den Händen kann man andere verprügeln. Wenn man das einfach nur so macht, dann gibt es äußere Verletzungen. Mit den Worten aber können wir andere demütigen. Und wenn wir andere mit den Worten treffen, dann gibt das innere Verletzungen. Und die inneren Verletzungen sind meistens viel, viel wirksamer. Die Bedeutung dessen, was das bedeutet, was wir tun, ist meistens viel, viel wirksamer, als das wir äußerlich tun. Auch eine Ohrfeige beispielsweise, auch für Kinder. Eine Ohrfeige mag vielleicht vergleichsweise harmlos sein, bezogen auf ihre äußere schädigende Wirkung. Aber die Bedeutung, was diese Ohrfeige eigentlich sagt, ist das Entscheidende. Das sind die Worte und meistens sind Worte dabei, das ist klar. Mit Worten kann man drohen, da kann man schmeicheln, mit Worten kann man Befehle austeilen, mit Worten kann man locken, man kann damit betrügen, ganz klar. Man kann andere Menschen damit einlullen, man kann sie manipulieren, man kann sie damit so richtig fertig machen, man kann sie loben, man kann sie blenden, man kann sie trösten, man kann sie verunsichern. Worte haben tatsächlich eine enorme Hebelmacht. Sie vervielfachen unsere Wirksamkeit dadurch, dass unsere Worte durch andere Menschen verstärkt werden können, die nämlich unseren Worten glauben, die sie fürchten, die sie gierig erwarten, die sie ganz unterwürfig aufgreifen und verbreiten, die sie bewundern oder jetzt im besten Fall, wenn es gute Worte sind, dankbar annehmen. Also Worte erzeugen Beziehung. Und vor allen Dingen das Bedeutungsumfeld der Worte, das ist dasjenige, was Beziehung schafft. Also, um es nochmal zu sagen, nicht nur das Gesagte, sondern auch das Geschriebene. Das sind dann die Untertöne, die es im Geschriebenen natürlich auch irgendwie gibt, durch die Art der Formulierung, die Betonungen, wie man den Satzbau macht, die Andeutungen, die darin enthalten sind, der Kontext, in dem das jeweils gemeint ist. Es geht also auch immer um das Ungesagte im Gesagten. Also der Sinn, der zwischen den Zeilen verstehbar ist. Ein Problem für autistisch veranlagte Menschen, denn bei denen ist es so, dass sie das, was so gesagt wird und die ganze Vielfalt dessen, was man damit mitteilen kann, dass sie das irgendwie nicht aufnehmen können, sondern höchstens intellektuell versuchen müssen nachzuvollziehen. Eine schwierige Angelegenheit. Babys reagieren jedenfalls sehr stark auf Worte, auch wenn sie nicht verstehen, aber sie versuchen gerade das Ganze, was um die Worte herum ihnen zuströmt, irgendwie aufzufassen. Aber es ist nicht nur bei Babys so. Das ist bei Erwachsenen ganz genauso. Wir reagieren auf die Worte anderer Menschen, ob wir das wahrhaben wollen oder nicht. Egal wie cool wir glauben zu sein, wir reagieren innerlich darauf. Und wir werden durch Worte immer getroffen. Immer. Nichts geht uns am A vorbei. Alles geht in uns hinein. Wir suchen nämlich immer instinktiv, da brauchen wir gar nicht drüber nachzudenken, das machen wir von alleine, immer das Gemeinte in dem jeweilig Gesagten. Damit das mal klar wird, wir zucken zum Beispiel spontan zusammen, wenn unser Name fällt. Egal, ob wir nun gemeint sind. Ach ja, und schon reagieren wir auf das Wort. Das heißt also, Worte sind extrem wirkmächtige Taten. Das ist dasjenige, was Jesus eigentlich sagen will. Ja, und das sind Taten, die direkt und unmittelbar in die Seele anderer Menschen hineinwirken. Und deswegen sagt Jesus ja so deutlich, dass wir eine höchste Verantwortung für alles haben, was wir sagen. Das leichtfertig Gesagte, das kann so einfach und so direkt Beziehungen nachhaltig zerstören. Und es gibt keine echte und wirkliche Zurücknahme. Wir können unsere Worte nicht mehr zurücknehmen. Das ist so ähnlich, wie wenn wir den Abzug einer Waffe durchdrücken. Die Kugel kann nicht mehr zurückgeholt werden. Sie fliegt und sie trifft. Immer. Ja, was hat das jetzt mit dem Gleichnis zu tun von dem Baum und den Früchten? Naja, Wörter sind nun mal erstmal äußere Schallereignisse oder Zeichen auf Medien. Sie sind aber zugleich Transportbehälter, nämlich für die Worte. Wörter sind Transportbehälter für Worte. Und Worte, das ist das Eigentliche, das ist der Sinn der Wörter, das ist die Bedeutung. Und wenn wir uns Worte, die Menschen sagen, einfach mal richtig anschauen, auf ihren Sinngehalt prüfen, dann werden wir merken, dass es eigentlich immer mindestens einen vierfachen Sinn gibt. Ein Sinn, bei dem die meisten Menschen nur die Oberflächen, die erste und zweite Stufe meistens wahrnehmen. Ich werde sie mal aufzählen. Der erste ist der äußere Sinn. Das ist das, was man normalerweise so formal darunter versteht, sozusagen der Sachsinn könnte man das nennen. Das ist das, der Aussagegehalt. Da muss man die Sprache kennen und dann weiß man, wie die Worte gebraucht werden. Äußerer Sinn. Dann gibt es aber immer einen inneren Sinn. Nämlich das ist der Sinn, wie man das, was man sagt, von den anderen eigentlich gerne verstanden haben will. Ich nenne das mal Hintersinn. Man sagt etwas und will irgendwas damit ausdrücken, was normalerweise auch andere, die in diesem Kontext das verstehen, auch nachvollziehen können. Es soll die Wirkung sein, die das Gesagte dann bei den anderen entwickeln soll, also der innere Sinn. Dann gibt es den verdeckten Sinn. Der verdeckte Sinn ist die eigentliche Absicht, die der Sprechende oder Schreibende eigentlich hat, nämlich das, was er wirklich damit verfolgt, auch mit dem Sinn, der mit dem Hintersinn, was er damit eigentlich verfolgt. Er will etwas so ausdrücken, dass es eine bestimmte Wirkung erzielt. Aber er hat damit eine Absicht, die er nicht offen zeigen will. Ich nenne das mal den Geheimsinn. Und da gibt es noch einen Sinn, nämlich den treibenden Sinn. Das sind die Kräfte und das sind die Motive, die in einem Menschen wirksam werden und die einen Menschen dazu bringen, sich so und nicht anders auszudrücken. Ich nenne das mal den Quellsinn. Das ist die Quelle all dessen, was Menschen aus sich heraus mitteilen. Ja, Worte können gut klingen. Ja, sie können sinnvoll klingen, klug oder besorgt oder vernünftig. Damit sehen sie aus wie eine gute Frucht. Sie tragen aber immer, und ich betone noch einmal, sie tragen immer in sich ihre Quelle, nämlich den innersten Antrieb. Und deswegen können scheinbar gut aussehende Wortfrüchte in Wirklichkeit innerlich faul, stinkend, giftig und zerstörend sein. Das ist dasjenige, was Jesus tatsächlich damit auch ausdrückt. Und nehmen wir mal als Beispiel jetzt das, was die Pharisäer ihm da in seinem Beisein gesagt haben. Dieser Jesus, der treibt Dämonen mit Hilfe Satans aus. Der äußere Sinn ist jetzt einfach diese Behauptung. Klar, kann man leicht verstehen, man weiß, wer Satan ist und so und was Dämonen sind und ja. Der innere Sinn, das ist das, was dargestellt werden soll. Das ist die Fürsorge für das Volk. Das ist die Aussage, lasst euch doch nicht betrügen von diesem bösen Zauberer. Ihr werdet es dann noch bereuen, wenn ihr ihm vertraut. Das ist dasjenige, was sie sozusagen mit dieser Aussage mitteilen wollen. Der verdeckte Sinn aber heißt, wir müssen die Angst im Volk nutzen. Wir müssen versuchen, bei ihnen Zweifel und Scheu vor Jesus zu schüren, dass sie eher Abstand von ihm nehmen. Und die haben ja Angst vor Dämonen. Das müssen wir jetzt in irgendeiner Weise erreichen. Und der treibende Sinn? Ja, das ist gellende Eifersucht. Gellende Eifersucht auf die Reaktion des Volkes auf diesen Jesus. Dieses Staunen, diese Bewunderung, diese Vertrauensbereitschaft. Das sich selbst natürlich ziemlich, wie sagt man so schön, alt aussehen lässt. Und das ist der Hass, der sie dann treibt. Der Wunsch, diesen Jesus zu vernichten, unbedingt. Ja, was ist das Fazit für uns? Worte sind kostbar. Worte sind ein Geschenk Gottes. Und weil das so unglaublich wertvoll ist, dass wir dazu fähig sind, sie zu verstehen und zu sagen, sollten wir uns unbedingt davor hüten, sie zu missbrauchen. Und dazu müssen wir ein Gespür entwickeln, ein Gespür, aus welcher Quelle Worte kommen. Bei anderen natürlich, aber auch bei uns selbst. Dieses Gespür, ein Gespür auch für bis in den tiefsten Sinn dessen, was jemand sagt, hinein, das geht nur mit Jesu Hilfe. Und wenn wir seine Hilfe in Anspruch nehmen wollen, dann müssen wir ihn eigentlich innerlich darum bitten. Dieses Bitten ist eigentlich eine innere Haltung. Ich werde mal versuchen, diese innere Haltung wie in einem Gebet zu formulieren. Jesus, sei bei mir, wenn ich zuhöre und wenn ich rede und wenn ich schreibe. Öffne mein Herz für deine Wahrheit, wenn der angesammelte Fluch meines Herzens in meine Worte kriecht und sie in faule, verdorbene Früchte verwandelt, mit denen ich andere vergiften könnte. Lege mir die guten Worte auf die Zunge und ins Gemüt, damit alles, was ich anderen gegenüber tue, ein Segen für alle wird.